Radio 1. Die Sonntagsfahrer. Mit Patricia Pantl und Andreas Kessler.
Wir wünschen einen schönen Sonntag. Guten Tag.
Das wünsche ich Ihnen auch. Aber ich bin ich liege am Boden und ich weiß noch nicht, ob vor Entsetzen oder vor...
Ehrfurcht.
Ehrfurcht. Nur mal kurz das Bild zum Autopapst. Also, er hat so eine Jacke an, die so eine Möchtegern-Rennfahrerjacke mit lauter Stickers und Button. Dazu dann so Biker-ähnliche Boots und, das ist die Krönung, eine knallenge schwarze Lederhose. Was ist los? Ist Fasching?
Um nochmal auf die knallenge schwarze Lederhose zu kommen, die gab mir meine Frau gestern aus dem Schrank und von ganz hinten und sagt, na die können wir doch wegschmeißen, die passt ja doch nie mehr.
Ah.
Ich habe sie wortlos genommen, angezogen, zugeknöpft,
also,
atemlose Stille.
Verstehe. Ich habe also recht, älterer Herr in Klamotten von vor 20 Jahren, das entspricht dem Klischee, denn draußen steht dazu noch ein dickes Motorrad.
Genau, ja. Nur der Joghurtbecher, richtig.
Ganz toll, ansonsten versuchen wir heute auch dem Klischee weiter zu folgen. Das blonde Dummchen quäkt rein und der ältere Herr antwortet seriös. Wir brauchen nur noch Ihre Fragen.
Audienz beim Autopapst.
Habe ich vielleicht noch vergessen zu erwähnen, dass deine Haare auch wild jugendlich zerstruppelt sind?
Ja, man könnte auch sagen, Helm gestylt.
Ja, und du so ein schniekes Halstuch um hast.
Ja, genau, damit die Fliegen nicht am Adamsapfel zerplatzen, sondern schon vorher am Halstuch.
Nee, ist klar, ist alles sehr praktisch gedacht.
Genau, hatte ich alles noch von früher. Ja.
Alles gar nicht wegen der Optik und so. Und Hallo Till.
Hallo.
Wo kann Ihnen denn dieser Autopapst helfen?
Ja, ich habe ein Ford Mondeo Turnier. Baujahr 2002 und war eigentlich recht zufrieden bisher. Und wir hatten vor langer Zeit mal, ich schätze so vor 5-6 Jahren, einen Autounfall. Da ist uns einer raufgefahren, war nicht groß was passiert. Aber seitdem ist es so, dass also nach der Reparatur alles in Ordnung war. Und aber wir immer wieder bei Hitze, also draußen im Sommer, merken, dass die Kofferklappe nicht mehr aufgeht.
Und mit diesem Problem lebt ihr jetzt seit 5-6 Jahren?
Ja.
Und du sagst dann immer nur, Schatz, die Koffer passen schon auf die Rückbank. Lass den Kofferraum zu.
Es ist immer schwierig durch die Seitentür bei runtergeklappten.
Oh, ich denke gerade an meinen Rücken. Ist es ein Turnier, also ein Kombi?
Ja, ein Kombi, genau.
Und die Klappe, also die, jetzt könnte man ja sagen, die entriegelt nicht oder man kann nicht auf den Knopf drücken oder sie gibt nicht frei, weil sie klemmt oder wie kann man das beschreiben?
Ja, das also gibt so ein Öffnungsgeräusch in der Klappe drin, aber sie geht nicht auf. Da ist ja so ein kleiner Taster, der unter einer Gummi versteckt ist.
Und genau, und nur der Taster reagiert offenbar nicht.
Doch, der reagiert. Also man hört ja so ein Klacken, dass also das Schloss eigentlich aufgehen will, aber die lässt sich halt nicht öffnen.
Okay, also wir haben also die Funktion des Schlosses, der Zuhaltung offenbar auch. Man hört es, nur die Klappe kriegt man nicht aufgezogen, weil irgendwas blockiert.
Bei Hitze.
Genau. Ja, bei Hitze, genau. Da wird wahrscheinlich eine Wärmedehnung eine Rolle spielen und ich glaube, man könnte durch eine Justage des Schlosses, also da kann man immer ein bisschen lockerer stellen oder ein bisschen fester stellen, könnte man eine Besserung erzielen. Natürlich auch im warmen Zustand. Man muss ihn also irgendwie aufkriegen. Am besten, man legt sich dann von innen rein und einer drückt mal richtig kräftig, dass man den auch aufkriegt, den Deckel. Und dann stellt man einfach die Zuhaltung ein bisschen mehr nach links oder mehr nach rechts und dann geht's auch bei Hitze. Das ist jetzt, so würde ich es machen.
Warte mal, soll sich einer reinlegen? Ist es ein Kofferraum, der von vorne ein, oder soll sich jetzt einer reinlegen und dann hat Till Pech und es geht nicht mehr
auf?
Nein,
das ist doch ein Kombi, der kann doch über die Rückbank einfach.
Ich bin beruhigt.
Ja, und dann einfach mal kräftig gegentreten, dann geht die Tür auf und dann, also so würde ich es machen.
Till, mit Treten kriegt man jedes Problem aus.
Okay. Schönen Sonntag. Ich danke euch.
Tschüss.
Du denkst doch schon wieder an dich und deine Kraftbeine, oder?
Du hast Treten gesagt, ja genau, die kleinen Brummerstämmerchen da. Hallo Frank.
Hallo. So.
Wie können wir helfen?
Ja, ich habe einen Opel Corsa Baujahr 99, einen Eco. Mhm. Und da ist folgendes Problem. Das passiert nicht immer, aber manchmal beim Starten startet er nicht. Also der Starter dreht durch, aber ich höre auf der rechten Seite so hinterm Handschuhfach ein Klackern, also, wie vom Relais. Mhm. Und dann muss ich mehrmals, bis das Relais wahrscheinlich irgendwann anzieht und dann springt er an. Was kann das sein?
Das kann also erstmal eine leere Batterie sein, aber dann müsste es immer auftreten. Dann gibt es die Möglichkeit, dass die Verkabelung der Batterie, also Massekabel und das dicke Pluskabel zum Anlasser, dass das korrodiert ist und den Saft sozusagen nicht richtig durchschaltet, sodass der Magnetschalter zwar eine Spannung kriegt, aber nicht ausreichend viel Energie, um das Anlasserritzel auch einzurücken. Und das ist das, was man hört, dieses Klackern. Dieses
das Anlasserritzel.
Ja. Aha. Genau, also der Magnetschalter, um genau zu sein. Ja, aber der selber ist wahrscheinlich nicht defekt, sondern die Spannung liegt einfach, die ist nicht hoch genug. Und das wiederum liegt an der Verkabelung. Damit würde ich anfangen.
Also mal die Kabel durchchecken.
Die Kabel mal abbauen, schön sauber machen und dann mit Kupferpaste einschmieren und wieder ran. Heute und dann müsste es besser sein.
Nicht so gutes Wetter.
Genau.
Viel Spaß dabei.
Alles klar, danke.
Tschüss. Es gibt Schöneres, als sich so einen Sonntag über mit Kabeln zu beschäftigen. Aber man könnte
überschaubar,
immer,
ist doch angenehm.
Klangvolle Wort, das gefällt mir wirklich gut. Anlasserritzel. Ich finde, das hat Sound. Finde ich, gefällt mir wirklich. Hallo, Ronald.
Hallo, Tag schön.
Was ist bei Ihnen?
Bei mir ist folgendes Problem. Ich habe ein E-Modell 220 Mercedes T-Modell als Kombi. Hm. Und wenn ich einen Wohnwagen hinten dran habe, da habe ich eine Leuchte, die heißt EPC in meinem Feld drin. Der Wohnwagen ist vor mir wichtiger zugelassen für mein Auto.
Ja.
Und irgendwann, einmal wenigstens, wenn ich mit dem Wohnwagen fahre, geht einfach der Motor aus. Die Leuchte kommt, EPC. Und dann fährt der Motor runter, wahrscheinlich auf eine Sparfunktion oder dergleichen. Und ich habe bei Mercedes angerufen, habe gesagt, meine Leuchte EPC kommt. Mhm. Ich habe ein Modell von 99. Da hat er gesagt, Herr Novak, so eine Leuchte gibt es gar nicht. Also okay,
dann
muss ich mal den absoluten Experten anrufen. Vielleicht kann der mir da weiterhelfen.
Genau. Vielleicht ist ja eher mal eine Frage für einen Psychologen. Nicht, wenn man schon Lampen sieht, die es gar nicht gibt.
Ja, genau.
Aber EPC heißt ja Electronic Power Control und ist eigentlich immer dann aktiv, wenn irgendwas mit dem Gas nicht stimmt, also mit dem elektronischen Gaspedal, beziehungsweise mit, was kann es noch sein, der Schrittmotor, der dann eben die Einspritz...
Was kann das mit dem Wohnwagen zu tun haben?
Ja, die versuchen ja auch gerade an diese Frage...
Bisher noch nicht, oder?
Nee. Also das Einzige, was eventuell sein kann, würde ich mal ausprobieren. Kann man das denn reproduzieren, also jederzeit hinkriegen, dass die Lampe angeht, wenn der Wohnwagen dranhängt?
Immer mindestens einmal, wenn er fährt, der Ronald. Ja. Irgendwann.
Also manchmal möchte ich sagen, wenn es leicht bergauf geht, möchte ich sagen. Hm. Das ist ein Automatikauto und ich habe letzte Mal, wo ich zurückgekommen bin von der Ostsee mit diesem Teil, bin ich bei der Hinfahrt natürlich stehen geblieben. Hm. Allerdings, wenn ich starte, kommt er sofort wieder und dann geht's wieder weiter.
Ja, das ist ja ein Reset. Also damit startet man ja den Einspritzcomputer. Also ich kann es mir nur so vorstellen, dass entweder die Niveauregulierung einer Hinterachse irgendeinen Fehler rausschmeißt, was eigentlich damit aber nichts zu tun haben dürfte.
Ja.
Oder dass möglicherweise ein Kurzschluss in der Anhängersteckdose ist, irgendeine Verschaltung oder, also mehr kriege ich da auch nicht hin. Also wie der Wohnwagen mit dem E-Gas zusammenhängt, also von hier aus keine Chance.
Angenommen, der ist zu schwer?
Nee. Dann könnte eventuell die Abgasrückführung eine Rolle spielen, aber das hat ja wieder mit dem EPC nichts zu tun, nicht?
Okay.
Also ich krieg's nicht raus.
Ronald, schönen Sonntag.
Dito, danke schön.
Tschüss.
Tschüss.
Die Sonntagsfahrer.
Was die Bravo dem Pubertierenden ist dem Autointeressierten die Zeitschrift Automotorsport. Und ausgedacht hat sich diese erste Autozeitschrift, diese Autobibel, in den 50er Jahren Paul Pietsch. Formel-1-Rennfahrer in den 30ern hatte er nach dem Krieg die Vision einer Zeitung nur über Autos, gründete den Motorbuchverlag und erfand die Zeitschrift, die am Anfang noch das Auto heißt. Paul Pietsch ist in diesem Monat 100 Jahre alt geworden und damit tatsächlich der älteste noch lebende Formel-1-Rennfahrer. Über sein Lebenswerk und seine Rennleidenschaft sprechen wir jetzt mit seinem Sohn. Und der heißt, lustigerweise, Peter Paul Pietsch.
Schönen guten Tag, Herr Pietsch.
Ja, guten Tag nach Berlin.
Wie war denn das für Sie und Ihre Schwester? Sie haben ja noch eine Schwester, die auch Patricia heißt, mit so einem Typen, mit so einem Auto nah als Vater aufzuwachsen. Muss man da schon quasi anstelle des Kinderwagens hinterm Steuerplatz nehmen?
Nein, überhaupt nicht. Und zwar aus dem folgenden Grund. Mein Vater hat ja die Rennerei in einer Zeit erlebt, in der sie wirklich sehr gefährlich war, in der auch viele tödliche Unfälle passiert sind. Und deswegen hat er eher versucht, dieses Thema ein bisschen fernzuhalten, insbesondere von mir.
Woher kam denn bei Ihrem Vater die Faszination für Autos?
Das ist ganz schwer zu sagen, denn er hat mit 13 Jahren, vielleicht war das Schlüsselerlebnis, mit 13 Jahren hat er mit seiner Mutter zusammen das Schauinslandrennen bei Freiburg besucht. Und ab diesem Zeitpunkt war für ihn klar, er wird Rennfahrer.
Sein erstes Auto war ja ein Bugatti 35B. Da werden mir jedenfalls die Finger feucht, wenn ich daran denke. Wie hat er sich dann das als junger Mann finanzieren können? Das war auch damals schon ein sehr teures Auto.
Das war damals schon ein sehr teures Auto. Er hatte sich dadurch finanzieren können, durch den traurigen Umstand, dass sein Vater sehr früh gestorben ist. Da war mein Vater gerade 13, 14 Jahre alt. Und er hat testamentarisch verfügt, dass mit 20 Jahren, mit Erreichen des 20. Lebensjahres, mein Vater einen Großteil des Erbes bekommen soll und darüber verfügen kann. Und damit hat er sich diesen Wagen finanziert.
Dann wurde er Autorennfahrer, in den 30ern große Rennen gefahren, nach dem Krieg. Und damit ist er eigentlich dann viel legendärer für die Nachwelt geblieben, hat er den Verlag gegründet, den wir eben schon erwähnt haben, und hat besagte Autozeitschrift, die am Anfang noch Das Auto hieß, gegründet. Wie ist er denn auf die Idee gekommen? Das war wirklich ein Novum zu der Zeit.
Es war ein absolutes Novum und er ist mit Freunden zusammen deswegen auf die Idee gekommen, weil sie ja nach dem Krieg im Prinzip auch wie viele andere vor dem Nichts standen. Und die hatten allerdings im Kopf, wieder mit der Rennfahrerei zu beginnen. Das musste finanziert werden. Und dann, da sie alle autoverrückt waren, hatten sie die Idee, eine Autozeitschrift zu machen. Viele haben ihnen gesagt, das wird sowieso nichts werden, das kann nicht funktionieren. Sie haben die Lizenz bekommen und die erste Ausgabe war bereits ausverkauft.
Wie hat sich denn das ausgewirkt, diese ganze Autoleidenschaft, die ja dann offenbar finanziert war, auf Sie? Fahren Sie denn selbst Autorennen oder haben Sie früher mal als junger Mensch Autorennen gefahren?
Naja, ich sagte ja schon zu Anfang, er hat das Thema so weit wie möglich von mir ferngehalten. Es ist ihm nicht ganz gelungen, aber zumindest hat er es so lange geschafft, bis ich dann selbst als Späteinsteiger doch noch viele Jahre, einschließlich bis letztes Jahr, Rennen gefahren bin. Allerdings natürlich nicht im professionellen Bereich.
In die Verlagsstapfen sind Sie auch gefolgt. Sie und Ihre Schwester arbeiten in dem Verlag. Aber wenn Sie sagen, er hat das von Ihnen ferngehalten, das war ja ein Großteil seines Lebens, diese Autoleidenschaft. Wie schafft man das denn, sich fernzuhalten? Doch fast nur, indem man sich als Vater ganz fernhält, oder wie?
Nein, das hat er überhaupt nicht. Wir hatten sogar ein ziemlich intensives Familienleben. Aber er hat es eben thematisch insofern ferngehalten, als er merkte, dass ich selbst diese Leidenschaft teile und dass ich sehr gerne in den Rennsport einsteigen würde. Hat er das sehr geschickt von mir ferngehalten, indem er eben alles, was so in Richtung Sponsoring geht, nicht getan hat.
Das Auto am Anfang und dann Automotorsport war die erste ihrer Art. Mittlerweile haben wir ja diverse Autozeitschriften auf dem Markt, wie es von allem diverse Zeitschriften gibt. Was würden Sie denn sagen, ist immer noch vielleicht auch für Sie das Besondere an Automotorsport und der Grundidee, die Ihr Vater damals hatte?
Also Automotorensport ist für mich und für viele andere immer noch die klare Nummer 1 in Deutschland von allen Autozeitschriften, die es gibt. Es gibt Testmethoden, es gibt ganz spezielle Darstellungsverfahren, die Automotorensport hat, die schon einmalig sind. Insofern ohne Zweifel nach wie vor die Nummer 1, trotz sehr starker Konkurrenz.
Am 20. Juni wurde Ihr Vater nun 100 Jahre alt. Sitzt er denn auch mit 100 noch hinterm Steuer manchmal?
Nein, das tut er nicht, wobei ich überzeugt bin, dass er das könnte. Er könnte Auto fahren, er könnte ein Fahrzeug beherrschen. Was allerdings jetzt mit 100 Jahren nicht mehr denkbar ist, ist in diesem ganzen Wirrwarr des Straßenverkehrs mit Schildern, Ampeln und so weiter zurechtzukommen.
Die Sonntagsfahrer sagen auf jeden Fall nochmal herzlichen Glückwunsch. Paul Pietsch, der Erfinder von Automotorsport und Verlagsgründer des Motorsportverlages und ehemaliger Rennfahrer, ist in diesem Monat 100 geworden. Wir sprachen darüber mit seinem Sohn Peter Paul Pietsch. Das P war sehr wichtig bei Ihnen in der Familie, oder? Patricia Pietsch, Peter Paul Pietsch, musste alles mit P sein.
Es musste alles mit P sein und auch mein Sohn Patrick Pietsch hat diese Tradition fortgeführt.
Dann könnte ja meine Tochter, die heißt Pauline Pantel, heiraten. Hätten wir viermal P dabei.
Dann hätte es in der Beziehung überhaupt keine Probleme.
In der Beziehung.
Vielen herzlichen Dank. Schönen Sonntag.
Tschüss, Herr Pietsch.
Danke Ihnen. Viele Grüße nach Berlin. Übrigens eine Stadt, in der mein Vater früher sehr oft und sehr gerne war.
Na schön. Vielen
Dank.
Tschüss. Nochmal ganz kurz zur Erklärung. Ja. Warum bist du denn heute eigentlich in so einem Faschings-Outfit mit so einer Bikerjacke, Biker-Buff,
doch mal von dem Faschings-Outfit
weg. Also so ein cooles Outfit. Warum bist du denn so unterwegs?
Naja, also ich hänge ja so ein bisschen an meinem möglicherweise mickrigen Leben und muss mich ja eben entsprechend schützen, wenn ich auf einem Motorrad sitze.
Ja, aber warum bist du überhaupt auf dem Motorrad unterwegs?
Ja, ich habe mit ein paar Freunden mal eine kleine Ausfahrt gemacht. Ja.
Ehrlich?
Ja.
Also so, wie viel wart ihr?
Na, wir waren 9.
Ja, 9 ältere Herren auf
und
dicken
Damen.
Maschinen.
Und Damen,
hinten drauf.
Nee, selbst gefahren.
In so Kleidung wie du.
Ja, Bonbon.
Durch Brandenburg.
Oh Gott, wir waren nicht die Einzigen, Patricia.
Beängstigend.
Audienz beim
Autopapst. Man soll es doch nicht glauben. Kaum erwähnt man hier so einen motorradfahrenden Sugar-Daddy-Verschnitt.
Im Nebensatz, ne? Ja.
So ganz ohne. Schon rufen die ersten Frauen an,
ja,
sie um.
Du, ja, siehst du mal, ja.
Schon bist du unfassbar attraktiv, aber ich muss dich enttäuschen, sie wollen eher wissen, was du fährst.
Na, so du. Was fahren denn Sugar-Daddys?
Ja, sie fahren keine Vespa und nicht irgendwie so eine Simson oder irgendwas.
Nein, die fahren was.
Irgend so ein dickes Ding.
Ja, ein dickes Ding. Und in diesem Fall ist es eine 1100er BMW.
Aber die hast du dir nur ausgeliehen, weil sowas hast du ja überhaupt nicht. Du hast ein Fahrrad.
Nicht mal.
Ja. Aber gut, dass du in der hintersten Ecke deines Schrankes auch noch die passenden Klamotten hast.
Gott sei Dank, da bin ich auch selber ganz froh.
Hallo Marlies.
Ja, hallo.
Ich kann Ihnen diesen unglaublich attraktiven Autopapst jetzt anbieten.
Ja, wir haben Probleme mit unserem Auto. Wir sind gerade im längeren Urlaub, sind gerade auf Korsika und unser Volvo wimmert. Wir fahren, sagen wir, konstant irgendwie 60 und auf einmal bei irgendwie so, wie sagt man, im Drehzahlmoment von 1800 kommt so ein Wimmern rein. Und jetzt ist noch das Neueste, dass wenn man auf die Bremse drückt, so ein Quietschen dazu kommt und auch wenn man die Bremse wieder loslässt. Und wir fragen uns, ob wir jetzt ernsthaft Sorgen machen sollen und irgendwie in die nächste Volvo-Werkstatt hier auf Korsika.
Oder vielleicht schon überlegen, ein ewiges Leben auf Korsika zu fristen, weil sie zurück nicht mehr kommen.
Ja, gar nicht so schlecht als Perspektive, oder? Ist das ein Diesel?
Ist ein Diesel, genau. Baujahr 2008, V50.
Okay, also wenn jemand auf Korsika willens oder in der Lage ist, sich dieses Problems kompetent anzunehmen, würde ich schon kurzfristig mal in die Werkstatt gehen, weil dieses Wimmern ohne weiteres ein Lager einer Umlenk- oder Spannrolle des Zahnriemens sein kann. Und wenn das erstmal anfängt zu wimmern, dann geht das Lager auch schnell fest und das heißt dann sofort Riss des Zahnriemens und Motorschaden.
Oh, okay.
Ja, ganz wichtig.
Aber Sie, ehrlich gesagt, wir hatten ihn sogar schon auf Sardinien vor ungefähr 3 Wochen einmal in der Werkstatt, um das eben zu überprüfen lassen. Aber die meinten, sie hätten einfach erstmal nur nach den Bremsen geguckt und die Bremsen gereinigt. Aber eben, das löst ja eben nicht dieses Problem, dass wenn man einfach konstant ein Tempo fährt, ne, dass es dann anfängt zu wimmern.
Oder ihr tastet euch so inselmäßig nach Deutschland vor. Was kommt dann noch? Elba, glaube ich. Dann seid ihr schon auf dem Festland.
Naja gut, also man kann, seriöserweise kann man das einfach... Also es muss wirklich, sämtliche Umlenkrollen müssen kontrolliert werden, gegebenenfalls auch ersetzt, um das auszuschließen.
Okay, Umlenkrollen heißt das.
Umlenk-
okay,
oder Spannrollen vom Zahnriemen.
Und das jetzt auf Korsisch.
Wer
weiß das schon?
Le courant ardent, glaube ich. Courant ardent, so heißt Zahnriemen. Und les roulements, also
wird
die Lager.
Ein schöner Urlaub mit vielen neuen Freunden, Marlies.
Ja, genau.
Viel Erfolg.
Tschüss.
Ja, hallo, wer ist denn hier? Hallo.
Hallo, hier ist die Britta.
Hallo, Britta.
Hallo, wir haben ein Problem mit unserem S40 und Hilfe wäre toll. Wir haben eine Fehlermeldung, die da heißt Kofferraumdeckel offen.
Ah, mal zumachen.
Ja, der Kofferraumdeckel ist zu.
Ach so.
Und die Anzeige geht nicht mehr weg.
Ah, okay. Nun, jetzt hat dieses...
Das hat keinen großen Geist, oder?
Naja, aber es ist so ein bisschen Voodoo, spielt da schon auch mal, ne?
Ja, also wir haben die Abdeckung schon abgehabt und haben geguckt, ob eventuell irgendwo eine Verkabelung lose ist.
Ah.
Ist nicht, ist alles toll. Meine Vermutung, es ist eine Sicherung.
Glaube ich nicht.
Okay.
Es wird eher ein Mikroschalter sein im Schloss, der eben nicht mehr öffnet, beziehungsweise nicht mehr schließt. Und wenn die Klappe zu ist und... Den zu finden dürfte für jemanden, der nicht genau weiß, wo die sitzen, schwierig sein.
Ah.
Und wenn man das Ding in die Werkstatt bringt, wird der Monteur sagen, da muss ein neues Schloss rein.
Ja, also wunderbar. Was kostet sowas in etwa?
Naja, so ein Schloss als Ersatzteil wird vielleicht kosten so 230 Euro plus Einbau.
Na wunderbar.
Okay. Aber ist es denn jetzt schlimm, wenn das anzeigt und die aber zu
naja,
weil man ist irritiert,
die
oder?
Die Kontrollfunktion fällt aus.
Ja.
Nicht? Und man könnte es natürlich, man könnte stilllegen. Ja, ganz und gar stilllegen. Man weiß ja, wenn der Kofferraum zu ist, wenn man ihn zugemacht hat, ist er ja normalerweise zu.
Richtig.
Ja.
Ja, also man könnte es stilllegen, indem man einfach entweder es rausprogrammiert, weil man sonst eine Fehlermeldung kriegt. Ja, ja. So müsste man es machen. Nicht? Aber da muss man auch in die Werkstatt zu.
Britta.
Okay, wir
schönen
fahren
Sonntag.
In die Werkstatt. Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Und Andreas ist noch da. Hallo.
Einen schönen guten Tag.
Guten Moin. Tag. Na dann mal los.
Was haben wir auf der Pfanne?
Opel Corsa 1,3 CDTI, also ein C-Corsa mit dem kleinen Dieselmotor, der Öl verliert. Nicht schwallartig, aber immer mal wieder ein bisschen. Wahrscheinlich bei Autobahnfahrten und irgendwann ist er dann halt leer. Und die Werkstatt kann den PR nicht finden. Da wurde ein Simmering, wo auch immer, ausgetauscht, aber das Problem war damit nicht behoben.
Also Öl verliert heißt, es läuft nicht raus, sondern es verschwindet quasi aus dem Motor.
Ja, aber es tropft dann irgendwie schon.
Es tropft
und ja.
Okay. Denkbar ist zum Beispiel, wenn es nach Autobahnfahrten ist, dass es aus der Kurbelgehäuseentlüftung kommt.
Kurbelgehäuseentlüftung.
Das ist so ein Schlauch, der vom Zylinderkopfdeckel Richtung Luftfilter geht. Mhm. Und dann würde ich mir jetzt mal den Luftfilter angucken, ob der völlig verölt ist, möglicherweise. Da könnte es dann auch raustropfen. Mhm. Und das tritt eben wirklich dann auf, wenn irgendwie ein Kolbenring gebrochen ist und zu viel Blow-By-Gas ins Kurbelgehäuse schlägt und dadurch eben das Öl schwallartig, so wie du gesagt hast, in Richtung Entlüftung drückt.
Ja, ja, Andreas, wir legen schon auch Wert darauf, dass Sie Teile Ihres Autos kennenlernen, von denen Sie bisher noch nichts wussten. Kurbelgehäuse, Kolbenring, Blow-By-Gas, das sind doch alles völlige Neuheiten in Ihrem Leben.
Aber das ist, ja, also es ist leider Gottes, es wird das dann eine teure Geschichte, wenn es so ist, wie ich vermute.
Dann wäre was nochmal gebrochen? Ein Kurbel?
Kolbenring zum Beispiel.
Ein Kolbenring
zum Beispiel. Eine Möglichkeit.
Wundervoll, hervorragend.
Wie viel hat der denn runter?
Der hat runter 135.000.
Ja, das kann schon mal sein. Das kann
tatsächlich
schon mal sein. Ja.
Alles klar.
Andreas, einen schönen Sonntag.
Tschüss.
Schönen Sonntag. Tschüss.
Ach Mann, wie fluffig dir das auch immer rauskommt.
Ja. Ja. Und jetzt hoffe ich, dass es das nicht ist.
Ja. Aber würdest du sagen, also kannst du dir alles so gut merken wie diese merkwürdigen Worte oder hast du wenigstens irgendwo eine Schwäche?
Kann mir bestimmte Sachen, kann mir bestimmte Sachen überhaupt nicht merken. Bei den Autosachen merkwürdigerweise ist es kein Problem.
Toll.
Selbst auf Französisch hast du
ja
gesehen.
Ja, sag nochmal.
Was?
Dieser komische Ring, Umlenkrolle. Le Rôle Retour.
Roulement de Tension zum Beispiel. Das könnte Spannungslager heißen oder Spannrolle.
In allen Kulturen und Sprachen zu Hause der Autopapst und der bleibt uns auch noch für weitere Audienzen erhalten.
Radio 1. Die Sonntagsfahrer.
Andreas, würde es das Herz brechen, ein verfetteter roter Porsche, der scheinbar zerschmolzen und aufgequollen nicht einmal mehr die ehemalige schnittige Linienführung erkennen lässt, begrüßt die Besucher bei der neuen Ausstellung Car Culture in Karlsruhe. Und es ist auch nicht das einzige Ausstellungsobjekt, das dem angereisten Autoliebhaber in diesem ganz anderen Autosalon zusammenzucken lässt. Geteert und gefedert, mit Plüschtigern Türen überzogen, aufeinander getürmt oder zusammengepresst. Was passiert, wenn Künstler sich mit Autos beschäftigen? Das hören wir jetzt von einem der ausstellenden Künstler selbst.
Genau, und zwar einem legendären in diesem Zusammenhang im Kunstbetrieb. Schönen guten Tag, H.A. Schuld.
Hallo.
Eins Ihrer Kunstwerke nennt sich ja Crying Cars. Was darf man sich darunter bitte vorstellen?
Naja, das ist ein simples Kunstwerk in dieser Ausstellung. Es sind nichts weiter als gestapelte Autoleibe. Aus ihnen heraus wächst das Auto der Zukunft und darauf spielte zur Eröffnung die begnadete Geigerin Anna Slutowska aus Moskau.
Die tatsächlicherweise auch ihre Frau ist. Und wir fragen uns, was wir schlichten PS-Gemüter, was will der Künstler uns damit sagen? Geige, heulende Autos, besteht da ein Zusammenhang? Was ist das Auto der Zukunft? Wir brauchen Erklärungen.
Naja, so einfach gepolt sind ihre Zuhörer nicht mehr. Das sind ja auch schon intelligente Menschen, machen sie nicht ganz so dumm, die Leute, die ihnen zuhören, denn die sind gewöhnt, seit mehr als 100 Jahren mit dem Auto umzugehen. Das Auto hat uns eine Freiheit gebracht, wie kein Ding je zuvor, aber heute auch eine Unfreiheit, wie kein anderes Ding je zuvor. Es gilt jetzt, das Auto neu zu überdenken. Neben Ihnen sitzt ja der Autopapst Ihres Senders. Mit dem sollten Sie sich darüber nach dieser Sendung unterhalten und dann das neue Auto uns allen zeigen.
Ich nutze die Zeit und rede weiter mit Ihnen. Ihre anderen beiden Ausstellungsobjekte heißen 20.000 Kilometer, das sind ausgebaute Windschutzscheiben, und Frozen Timer, ein eingefrorenes Fahrzeug, was erst ab September zu sehen sein wird. Wie geht man denn daran als Künstler, wenn man unter der Überschrift Car Culture eine Ausstellung über das Auto im Hier und Jetzt oder eben auch der Zukunft machen soll?
Das, worüber wir sprechen, ist der schönste Autofriedhof der Welt zurzeit. Viele Künstler, 50 Künstler aus dieser Gegenwart haben sich mit dem Auto befasst und daraus die verrücktesten Sachen gemacht, denn mehr kann man mit dem Auto jetzt nicht mehr machen. Die Autos, die draußen auf der Straße fahren, das sind Telefonzellen mit Rädern darunter. Erinnern wir uns an die alten Telefonzellen, gucken wir auf unseren Tisch, wir sehen ein Handy, es ist klein und so wird eines Tages das Auto aussehen. Es wird zusammenfaltbar sein, man kann es an der Garderobe abgeben und während man im Kuschelbett kuschelt, da wird das Auto neu aufgeladen, neu frisiert, damit es uns morgen dahin bringt, wo wir hinwollen. Das Auto der Gegenwart hat ausgedient, das gilt es der Autoindustrie klarzumachen. Man hat jetzt darüber nachzudenken, wie man an das neue Auto kommt. Das tun die Inder, das tun die Chinesen und wir Künstler, wir sind ja nur das Lackmuspapier der Gesellschaft. Das, was wir tun, das zeigt das, was die Gesellschaft in 5 oder in 10 Jahren tun wird. So ist das eine visionäre Ausstellung meines Freundes Peter Weibel, der diese Ausstellung in die Welt gesetzt hat und die Welt wird hoffentlich davon lernen.
50 Kollegen haben Sie ja da, die die Ausstellung vollgemacht haben mit Ihren eigenen Exponaten. Welches davon finden Sie denn besonders erwähnenswert?
Die sind insgesamt alle recht durchschnittlich. Nehmen wir mal das eine oder das andere heraus. Aber das Orchester, das dadurch entsteht, das ist einmalig. Viele dieser Objekte lassen sich austauschen. Aber dass Künstler in einem solchen Orchester gemeinsam spielen, das ist dem Chefdirigenten Peter Weibel zu verdanken, der ebenfalls ein begnadeter Künstler ist, denn er hat dort einen Volkswagen Käfer ausgestellt, auf dem seitenverkehrt eine Schildkröte liegt. Und was anderes ist das Auto der Gegenwart nicht mehr.
Sie haben auch schon gesagt, es ist der größte gegenwärtige Autofriedhof. Dennoch wird es dem einen oder anderen Autoliebhaber ja vielleicht die Tränen in die Augen treiben. Würden Sie sagen, Auto ist noch ein emotionales Ding?
Es ist nicht der größte Friedhof, es ist der schönste Friedhof. Die größten Friedhöfe, die sehen wir im Stau auf der Autobahn, wenn wir nach Berlin fahren oder wieder raus wollen.
Und ist es noch ein emotionales Ding, das Auto?
Das Auto ist sehr emotional. Das ist ja der Grund, warum wir aneinander kleben. Und es beansprucht fast ein Viertel der Weltindustrie. Wenn wir aus dem Fenster gucken, dann sehen wir nur Autos. Und das ist der Grund, warum Künstler seit Beginn des vergangenen Jahrhunderts sich damit auseinandergesetzt haben.
Und jetzt kann man sich's angucken, was derzeit zu sehen ist in Karlsruhe. Car Culture heißt die derzeit dort laufende Ausstellung. Und wir sprachen darüber mit einem, der dort auch ausstellt, H.A. Schult. Herzlichen Dank. Schönen Sonntag noch.
Fahrt gut nach Hause.
Ja, tschüss. Ist eigentlich Maserati so ein Auto, wo man als Mann irgendwann im Leben immer mal eine Zeit hat, wo man sowas gerne haben möchte, weil das irgendwie schnieke ist? Oder ist das eine Typenfrage?
Also, ich kann ja mal von mir ausgehen, Patricia.
Ja.
Ich finde Maserati, obwohl er ja jetzt inzwischen eine Schwesterfirma von Ferrari ist, immer besser und auch, na sagen wir mal, ein bisschen edler als Ferrari. Ferrari ist manchmal so ein bisschen Proll.
Ach,
ja?
Ich hätte genau umgekehrt gedacht. Ja. Aber man sagt so, als Kenner sagt man Maserati. Nicht so wie ich Maserati, so schnör, wie Gartenliege.
Wird
sondern
nur mit einem T geschrieben.
Aber nicht? Du hast es eben so ein bisschen...
Ja, hab ich falsch ausgesprochen?
Nee, keine Ahnung, es klang cooler.
Maserati. Nee, aber man sagt, glaube ich, Maserati. Es wird ja nur mit einem T geschrieben. Na gut, aber das Schöne ist eben, dass Maserati auch sehr schöne...
Ist schon wieder Maserati.
Ja, ich habe es mir offenbar angewöhnt. Tut mir leid. Ja, dass die eben sehr formschöne Autos gemacht haben, die auch familiengeeignet sind. Das hat mich daran immer interessiert, an den Autos.
Wir werden es erfahren, was die Geschichte des Maserati 5000 GT ist. Denn der ist heute Hauptperson in unserem Fahrzeugbrief.
Die Sonntagsfahrer. Der Fahrzeugbrief.
Mein Maserati fährt 210. Schwupp, die Polizei hat's nicht gesehen. Das macht Spaß.
Der Schah von Persien hat 1958 eine kostspielige Scheidung hinter sich und will sich zur Entspannung ein Auto kaufen. Doch Mohammed Reza Pahlavi will etwas Besonderes. Ein Auto, wie man es nicht täglich auf der Straße sieht. Ende der 50er Jahre kann man da mit einem Maserati nichts falsch machen. Doch der aktuelle Maserati 3500 GT gefällt dem Schah nicht. Zu langsam, zu gesichtslos, nicht einzigartig genug. Der Konstrukteur Giulio Alfieri hat eine Idee. Er setzt einen Rennwagenmotor mit 450 PS in das Chassis des 3500 GT und beauftragt den Designer Carlo Anderloni, eine elegante Karosserie drumherum zu schneidern. Nun bekommt der Schah, was er will. Ein starkes, schnelles Auto, das noch kein anderer besitzt. Den Maserati 5000 GT. Rolf Deichmann, Vorsitzender des Deutschen Maserati-Clubs.
Maserati hat zum Kriegsende praktisch nur Rennwagen gebaut und kam dann irgendwann auf die Idee, in ein straßenzugelassenes Fahrzeug einen Rennmotor einzubauen und hat im Grunde genommen damit den Begriff der GT-Fahrzeuge kreiert. Das waren also Reisecoupés, die vergleichsweise schnell zu bewegen waren, mit denen aber der Fahrer dann an einem, wenn auch sehr entfernten Ziel, doch recht ausgeruht ankommen konnte.
Der Maserati 5000 GT wird zu einem der elegantesten und teuersten Sportwagen der Automobilgeschichte. Unter 70.000 Mark ist der automobile Traum nicht zu haben. Dafür kann man sich 1960 18 VW Käfer kaufen. Entsprechend klein, aber erlesen ist der Käuferkreis. Selbst Fiat-Chef Giovanni Agnelli muss einen maßgeschneiderten Maserati 5000er haben.
Sie konnten sich ihr persönliches Auto stricken lassen mit allen Details. Das geht von der Karosserie über bestimmte Dekordetails bis hin zur Innenausstattung. Da machte speziell die Firma Maserati, später auch andere italienische Luxuswagenhersteller, genau das, was der Auftraggeber sich so vorstellte.
Zwar ist Reza Pahlavi nun nicht mehr der Einzige, der einen Maserati 5000er besitzt, aber das stört ihn nicht. Denn von dem Luxuswagen wurden gerade mal 34 Exemplare gebaut.
Der Fahrzeugbrief. Kessler gegen den Rest der Welt.
Und der Rest der Welt wird heute dargestellt von Monika. Guten Tag.
Hallo.
Was ist denn da bei Ihnen am Rest der Welt so los derzeit?
Oh, ja, ein bisschen bewölkt, aber ansonsten super Wetter. Also warm, sagen wir mal, ist es. Wir sind natürlich jetzt ein bisschen gespannt, wie das hier ausgeht.
Von wo aus rufen Sie an?
Aus Peetz.
Ja, und wir bedeutet, Sie sind nicht alleine, sondern haben Ihren Mann dabei.
Mann und Hund.
Mann und Hund. Wer sitzt am Steuer?
Der Mann.
Beruhigend. Was ist Ihre Prognose? Wird der Autopapst heute darauf kommen?
Nee.
Ja, erfreulich.
Ja. Tut mir leid.
Ihr leidet vollste Vertrauen in dich,
Andreas.
Ja gut,
aber wir müssen ja authentisch bleiben.
Ja, kurz die Regeln. Es wird gleich das Geräusch des anspringenden Motors geben. Dann darf der Autopapst noch 3 Fragen stellen. Und dann weiß er, was Sie fahren, Mario, Monika.
Alles klar. Gut. Wir hoffen, dass er es schafft.
Genau. Also, starten bitte. Sehr schön.
Gehört?
Sehr schön. Ja. Patricia, du musst jetzt wieder sagen...
Haltungsnote 1 alleine für den Sound heute.
Ja, genau. Der Sound ist fantastisch. Ja, Patricia, du musst jetzt sagen, klingt wie ein Trecker. Ne?
Ja, klingt wie ein Trecker. Ja, okay.
Ich muss mal kurz weitergeben, Note 1 für den Soundcheck.
Ja, genau. Wie alt ist denn das, was wir gehört haben?
Baujahr 2010.
Also noch in der Garantie?
Eher nicht.
Eher nicht? Bitte?
Nicht verraten.
Eher nicht, wenn es nicht mehr jetzt, wenn es noch nicht ein Jahr, naja, vielleicht ist es. Oh,
was haben die sich da andrehen lassen?
Eben. Oh Gott. Wer weiß. Wo kommt denn die Marke her? Aus welchem Land?
Korea.
Korea, sehr schön. Und wie würde man die Karosserieform beschreiben?
Ungewöhnlich.
Ungewöhnlich.
Deutsch SUV.
SUV. Ja.
Was ist denn das hier für eine Hightech-Anlage? Das Monika und, wie heißt dein Mann, Monika?
Olaf.
Und Olaf, dass ihr da gleichzeitig sitzt, ihr jetzt so freisprechanlagenmäßig da?
Genau.
Ah. Ja, der Hund hört mit, könnte auch noch mal was sagen.
Du, bei den koreanischen Autos, da sind ja tolle Sachen eingebaut ins Auto.
Ja, genau.
Also, es ist ein Hyundai.
Du wartest immer so, ob du schon was hörst, aber so dumm sind die nicht, die Monika und der Olaf. So,
Ja, warte mal, ich muss ja kurz mal überlegen. Gab es den 2010 noch?
Kriegt noch eine Chance.
Kriegt noch eine Chance.
Dann war es das nicht.
Ja. So, die Tür, was ist mit der Tür?
Ja.
Ach ja, genau, die können wir erstmal der Vollständigkeit halber noch mit reinschieben. Rums. Ja, eine SUV-Tür, nicht? Also. Okay, also offen, also Hyundai kam ja nicht so richtig, dann bleibt da eigentlich, was gibt's sonst noch? Es gibt noch ein Kia und dann eigentlich Deu, aber die werden ja als Chevy verkauft und Diesel haben die auch nicht. Also ich bleibe bei Hyundai Terracan.
Nee, gib dir Mühe.
So leicht einen Schlag auf den Hinterkopf jetzt nochmal sinnbildlich.
Fällt mir nicht, mir ist nichts mehr.
Geh mal einen Tipp, womit mit welchem Buchstaben er anfängt.
Hallo, wir geben mal einen Tipp. Also das heißt übersetzt, oder soll es übersetzt heißen, zwei Drachen, die Firma.
Zwei Drachen? San Yong.
Ja!
Ja.
Mensch, wie bist du denn darauf gekommen? Das ist ja total toll.
Ich hab so ein bisschen Basic-Koreanisch mal gelernt, ja. San Yong Musso. Nee, Musso gibt's auch nicht mehr. Wie heißt der jetzt?
Aber jetzt...
Das ist ein Rodius.
Rodius.
Es wird so ein bisschen Klippschuh.
Das klingt, was als dritthässlichstes Auto der Welt geführt wurde. Aber von Engländern. Und die können eh keine Autos bauen.
Bisschen klippschulmäßig.
Der Witz an der Sache ist, dass das Design von eben Engländern stammt.
Ja, genau. Und was sagt der Hund dazu? Als der Wagen das erste Mal aufs Grundstück kam, hat er ihn angebellt oder ist er gleich reingesprungen?
Nee, gleich drin. Alle prima.
Okay, na gut.
Also ihr seid ja wirklich extrem nette Hörer, dass ihr tatsächlich verhindern konntet, dass Andreas heute in Primärpein hier versinken muss.
Ich habe meine Sprachkenntnisse, konnte ich mal wieder brillieren hier. Es gibt übrigens dafür, dass ihr hier so nett mitgemacht habt, ein Buch, Mein wunderbarer Wohnwagen, mobil, retro, cool. Vielleicht passt er ja sogar an den Rodius ran. Geht euch per Post zu.
Schön. Super, danke. Ja?
Sonntag noch.
Danke fürs Mitmachen. Tschüss.
Tschüss.
Alles klar, tschüss.
Ein bisschen Clipschulenmäßig, oder?
Aber wunderst du dich nicht, dass ich Koreanisch kann?
Ganz ehrlich, ich weiß nicht mal, ob du es wirklich kannst oder ob es die einzige andere koreanische Automarke gibt, ist, die es überhaupt gibt.
Nein,
die
es
hier
gibt noch viel mehr, bloß ja, die werden nicht alle zu uns exportiert.
Ich finde es wirklich geradezu eigentlich fast unfassbar, wie du nach so einem unsagbaren, so einer Niederlage es trotzdem noch sozusagen auf die Trümmer des von dir mit dem eigenen Po eingerissenen Idols Patrick, dich wieder hinstellst, ja, um zu sagen, dass
einzige,
du toll bist.
Das Einzige, was hier unfassbar ist, ist dieses ewige Kleinreden. Ja?
Nee, das hast du ja richtig toll gelöst.
Danke.
Nee,
danke.
Respekt.
Danke. Die Mitfahrzentrale.
Nach dem Abitur am Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium in Köln absolvierte sie eine Ausbildung als Kauffrau in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft an der Berufsschule in Hösel. Und alleine, wenn man sich diesen Satz nochmal auf der Zunge zergehen lässt, wird klar, das konnte noch nicht alles sein. War es auch nicht. Sie wurde Schauspielerin und wurde durchschlagend bekannt durch den 90er-Jahre-Kultfilm Manta Manta als Kesse-Mitfahrerin von Til Schweiger. Und seitdem ist sie überaus erfolgreich dabei im deutschen Unterhaltungsfernsehen. Und seit neuestem ist sie auch noch Berlinerin. Die Schauspielerin Tina Ruland, heute Mitfahrerin bei den Sonntagsfahrern. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Fangen wir mal gleich bei den Eulen Kamellen an in Manta Manta. Das wandelnde Blondchen, Beifahrerklischee, kennen Sie sicherlich alles. Wie ist Ihr real existierendes Autofahrerverhalten denn? Die Tussi daneben oder wirklich auch aktiv hinterm Lenkrad?
Also natürlich fahre ich auch selber gerne Auto, herzlich gerne. Aber ich fahre bei meinem Mann zum Beispiel auch mit, auch blond und bin aber dann, glaube ich, nicht das typische Mitfahrer-Klischee.
Sie haben seit den 90er Jahren wirklich in unglaublich vielen Filmen mitgespielt, aber immer wieder wird Manta Manta angeführt. Ich habe gegoogelt und jedes dritte Mal steht da hinter Ihrem Namen in Klammern Manta Manta. Nervt das eigentlich auch oder hat es dazu geführt, dass Sie irgendwann schon mal fast davor standen, sich selber einzukaufen?
Also erstens nervt es mich überhaupt nicht, weil es macht mich sehr stolz, dass ein Film, der nun 20 Jahre schon her ist, bei den Leuten immer noch präsent ist. Und es macht es auch einfach, wenn man Menschen erklärt, will, wer man eigentlich ist, dann muss man nur Manta Manta sagen, dann wissen das alle und das ist eigentlich ganz schön. Ich finde das ein großes Kompliment, dass meine Rolle scheinbar so gut gespielt war von mir, dass alle auch davon ausgehen, dass ich genauso bin. Und das ist ja eigentlich das, was man erreichen will als Schauspielerin, dass die Zuschauer einem das glauben, was man dort darstellt. Also insofern ist es für mich immer nach wie vor ein großes Kompliment, mit Manta Manta in Verbindung gebracht zu werden.
Und jetzt das Auto, wollten Sie mal einen haben oder durften Sie den bei Dreharbeiten wenigstens jenseits des Films auch mal Probe fahren?
Also tatsächlich bin ich weder im Film noch neben dem Film her jemals Manta gefahren. Immer nur als Beifahrerin. Im Film fahre ich ja tatsächlich Ferrari. Das hat auch viel Spaß gemacht. Da durfte ich auch ein bisschen rumbrettern. Aber mittlerweile finde ich, ist der Manta ja schon echt ein Klassiker und ein Kultauto. Ich hätte heute gar nichts dagegen, so einen zu haben.
Genau, und teuer ist er auch noch. Aber kommen wir mal zu Tina Ruland von heute. Die ist ja Berlinerin geworden, was mich freut. Haben Sie sich denn da schon dran gewöhnt, an das Chaos, was in Berlins Straßen herrscht?
Ich finde das Chaos ja gar nicht so schlimm. Wenn man aus Köln kommt, da ist natürlich genauso ein Verkehrsaufkommen, nur die Straßen sind viel enger und man hat so ein paar echt heftige Nadelöhre. Man muss ja oft über die Brücken, die sind immer verstopft. Insofern finde ich Berlin gar nicht so chaotisch. Woran ich mich gewöhnen muss, ist, dass die Stadt so groß ist und dass, wenn man einen Termin hat, der am anderen Ende der Stadt ist, dass es eigentlich sich anfühlt, als ob man von Köln nach Düsseldorf fahren würde. Aber ich genieße das total, wenn genügend Zeit da ist, um mir die Stadt dabei auch anzugucken und ich fühle mich super wohl.
Autofahren, um nochmal in die Vergangenheit zu gucken, war nicht das große Problem. Sie haben nur 10 Fahrstunden gebraucht, sind aber zweimal durch die theoretische Prüfung gefallen. Was war dann los?
Ich bin nur einmal durchgefallen, bitte. Naja, das Typische, was man denkt, man kann das alles und das ist ja alles so einfach und das erklärt sich alles logisch, also muss ich doch gar nicht lernen. Und dann gibt es ja so ein paar Fragen, die man wirklich nur durch stures Auswendiglernen lernen kann, nämlich wie viele Tonnen man fahren darf maximal, was weiß ich nicht, was alles. Und ich habe einfach nicht gelernt. Ich habe gedacht, ich könnte das mal eben mit links dahin schreiben und bin mit Pauken und Trompeten durchgerasselt. Beim nächsten Mal habe ich dann richtig gelernt und dann ging es auch. Und mit den 10 Fahrstunden, das erklärt sich so, als ich den Führerschein gemacht habe, das ist ja schon ein paar Jährchen her, musste man nicht wie jetzt Pflichtstunden haben, sondern wenn man einigermaßen fahren konnte und rückwärts einparken konnte, dann wurde man zur Prüfung zugelassen.
Naja, man musste aber schon was können, nicht? Sonst wurde das nichts. Das erste Auto, was dann kam, die erste große Liebe, hieß Flip und war eine Ente.
Eine Ente Diane. Die sieht ja noch ein bisschen anders aus, die ist ein bisschen kastenförmiger und fährt ein bisschen schneller, wobei man das bei den Geschwindigkeiten natürlich jetzt nicht mehr wirklich so anführen kann.
Also und man konnte drin schlafen.
120 schaffen.
Und man konnte drin schlafen, oder?
Nee, meine hatte jetzt nicht, also das ist nicht diese fast schon Kombi-Ente, sondern die ist einfach nur ein bisschen kastenförmiger, sieht die aus. Es gibt noch einen anderen Typ, ich glaube, den meinen Sie, da kann man hinten auch drin schlafen.
Ja. Was war denn das Tolle an Flip?
Naja, das war natürlich das Besondere, wenn man sich mit dem ersten eigenen Geld ein Auto kaufen kann. Und da konnte ich mir nur die Ente leisten. Und ich glaube, das erste Auto bleibt dann immer so im Gedächtnis. Ich habe auch viele Menschen damit kennengelernt, weil der Anlasser war relativ bald kaputt. Und das die konnte man dann nur starten, indem man mit einem Hammer auf den Anlasser draufhaute, vorne im Motorblock. Und aber gleichzeitig starten musste. Das heißt, ich brauchte immer irgendeinen Passanten, der mit dem Hammer draufhaute. Und dann war schon sehr witzige Begegnungen, die man dann hat.
Sehr schön. Mittlerweile Mama von 2 Kindern. Welche Autofahr- oder Autobesitz- oder Autobenimm-Neuregeln lernt man denn so als Mutter als erstes?
Man fährt natürlich ganz anders, weil plötzlich die wertvollste Fracht des Lebens mit drin ist und passt sehr auf. Und ich habe mein Fahrverhalten komplett verändert. Also ich fahre viel, viel langsamer und sehr, sehr defensiv.
Und welche Regeln herrschen im Auto? Also gibt's da so, Kinder, hört auf zu krümeln, benehmt euch ordentlich, setzt euch...
Nein, also natürlich immer angeschnallt, auch für mich selbstverständlich Pflicht, die Kinder natürlich auch und im passenden Sitz, wirklich auf Sicherheit und ansonsten lautes Mitsingen erwünscht und Essen auch, wenn es nicht gerade Eis ist und Trinken versuchen wir auch zu vermeiden.
Wir hören schon die laute Musik im Hintergrund, da sind auch die Kinder dran schuld, oder?
Ja, tut mir leid.
Es gibt noch den Mitfahrercheck. 5 Sätze, die wir beginnen und die Sie dann bitte beenden.
Genau. Ja. In meinem Auto liegen rum.
Oh Gott, alles Mögliche. Zeitungen, CDs, sehr viele. Und Kleidungsstücke.
Ich würde bei einer Fortsetzung von Manta Manta mitspielen, wenn?
Wenn es die dann endlich geben wird. Sofort. Mit liebend gerne.
Als Mitfahrerin würde ich gerne mal einsteigen bei?
Ach je, das ist jetzt schwierig. Brad Pitt.
An Männern hinterm Steuer nervt mich echt.
Dass sie das oft verwechseln mit Ausübung von Macht und glauben, dass Frauen nach wie vor nicht einparken können. Ich finde, ich bin eine grandiose Rückwärtseinparkerin.
Auf meinem originalen Führerscheinfoto sah ich aus wie?
Eine echte Manta-Tusse.
Die Schauspielerin Tina Ruhland heute in der Sonntagsfahrer-Mitfahrzentrale. Vielen herzlichen Dank und einen schönen Sonntag noch.
Ihnen auch, vielen Dank.
Danke, tschüss. Tschüssi.
Audienz beim Autopapst.
Wer will dann jetzt?
Ja, jetzt.
Ja, jetzt. Hallo, Andreas.
Ja, hallo. Ich habe eine Frage.
Bitte.
Wir haben einen Mercedes C-Klasse 240 und mit einem Mal ging die Kofferraumhaube nicht mehr auf. Aber sie geht weiterhin auf, wenn man diesen auf dem Schlüssel diesen Kofferraumdrücker drückt. Aha. Da gibt es ja eine Taste, wo man nur den Kofferraum öffnen kann.
Ja,
das ist halt der Tag
und einmal, wenn man ganz normales Auto entriegelt. Und wenn man das Auto normal entriegelt, dann kriegt man den manuell nicht mehr auf.
Also dann kann man, wenn man auf den Knopf drückt, geht die Klappe nicht auf. Ja, normalerweise, man schließt ja auf über die Zentralverriegelung und dann geht man an die Kofferraumklappe, drückt da diesen Taster rein und dann geht die Klappe auf. Oder?
Genau. Und das geht nicht mehr.
Okay, da würde ich, bevor ich jetzt mich hier in Details verliere, darum bitten, doch nochmal einen Blick in die Bedienungsanleitung zu werfen, weil die Mercedes-Schlösser haben mehrere Stellungen. Man kann das Schloss so stellen, dass selbst wenn die Zentralverriegelung offen ist, der Taster nicht funktioniert.
Du willst sagen, es ist etwas verstellt bei Andreas.
Ja,
es kann ja sein,
dass irgendjemand, der nicht genau wusste, was er da tut, das Schloss verdreht hat und dass damit für den Kofferraum die Zentralverriegelung ausgeschaltet worden ist.
Andreas.
Aha.
Ja. Steht in der Bedienungsanleitung detailliert beschrieben.
Tschüss.
Okay, ich werde nachgucken.
Viel Erfolg. Danke. Tschüss.
Ich dachte schon, du wirst jetzt echt zum Kofferraum-Experten. Finde ich eigentlich auch ganz gut, wenn man das so hinter seinem Namen schreibt, oder?
Du, da könnte ich selber einen brauchen, Kofferraum-Experten. Ich habe nämlich auch so einen Kofferraum, der nicht aufgeht.
Ja, ruf doch mal den Autopapst an. So wie die Marion. Hallo.
Ja, hallo Andreas und hallo Patricia. Wir haben einen Alfa Romeo seit 3 Monaten, Baujahr 2005, also 156, 2,0 Liter JTS, Direkteinspritzer. Und da kommt immer ein Fehlerbild, Zündfehler Zylinder 4.
Ja.
Dann war früher auch noch das Fehlerbild Lambda, Sonne und Drehzahlgeber. Die sind getauscht worden. Dann wurde auch probiert, die Zündspule und Kerze von dem Zylinder 4 und 3 zu vertauschen. Da ist der Fehler dann nicht mitgewandert. Und das Einspritzventil wurde auch getauscht. Und alle 20 Kilometer tritt dieses Problem praktisch auf.
Hatte die Marion gesagt, Sie haben das Auto seit 3 Monaten?
Ja.
So ein richtiger Glücksgriff, oder?
Naja, das ist ein Direkteinspritzer. Da
kann das schon mal sein.
Da gibt es eigentlich keine Glücksgriffe. Sie sind eben sehr kompliziert,
diese
Autos.
Ja, die wollen halt Kümmerung.
Also wir wissen, es gibt eine Zündung und es gibt auch offenbar eine Einspritzung, weil die Einspritzdüse ja getauscht worden ist. Ich vermute, es könnte liegen am Klopfsensor, dass der an der Stelle keine Zündung detektiert. Ja, also kein Impuls kriegt. Und deswegen sagt, da ist eine Zündstörung. In Wirklichkeit läuft der Motor aber völlig normal.
Nein,
oder?
Also er ruckelt dann auch ein bisschen, aber nur ganz kurz.
Aha.
Und dann ist wieder 3 Minuten, also läuft er rund.
Ja.
Und
okay.
Also dann tritt es aber wieder auf.
Ist denn neben der Zündkerze und der Zündspule, ist das Kabel auch ausgetauscht worden? Bestimmt, oder?
Nein, das ist noch nicht ausgetauscht.
Dann würde ich das mal machen.
Okay, also die Zündkabel.
Ja, genau. Vielleicht ist ein Marderbiss drin.
Ach so.
Also was ganz Einfaches.
Marion, viel Freude noch mit diesem neuen Wagen dann auch. Ne?
Vielen Dank.
Bis bald.
Tschüss.
Du, aber der 156 ist ein schicker Wagen.
Ja,
weißt du, hast du was vor Augen?
Ja, ich habe was vor Augen. Aha. Aber das ist sowas, wo man alle Fehler hinnimmt und sagt, aber ich wollte es unbedingt haben.
Richtig.
Ja, hallo Tom.
Schönen guten Tag.
Na, wie können wir helfen?
Ja, mal schauen. Ich fahre ein Motorrad.
Sehr gut.
Eine BMW R80 ST. Schönes altes Teil eigentlich.
Ja, genau.
Und da ist mir mal was ganz Schlimmes passiert. Beim Ventile einstellen festgestellt, der Kipphebel geht ja schwer.
Ja.
Hab den ganzen Scheiß auseinandergeschraubt und stellte fest, die Kipphebelwelle ist völlig trocken, hat sogar schon Rost drauf.
Ja.
Da kommt irgendwie kein Schmiermittel ran.
Ja.
Was mache ich dagegen? Wieso ist da der Schmierkanal dicht?
Ja, wieso? Da wird sich wahrscheinlich Ölkohle abgesetzt haben. Bei so einem alten Motorrad ist zum Beispiel denkbar, dass lange kein Ölwechsel gemacht wurde. Es ist wahrscheinlich der linke Zylinder, richtig?
Es ist der rechte.
Der rechte. Na gut.
Oder sag mir, warum du auf den linken tippst.
Ja, weil der, wenn man auf dem Seitenständer steht, immer nach unten zeigt und da läuft dann eben das Öl immer in den Ventildeckelraum durch die Ölleitung und manchmal verklebt die dadurch. Ja, verharzt sozusagen. Aber geht natürlich, auf der anderen Seite geht's auch. Ich würde versuchen, die Ölleitung sauber zu kriegen. Ja, das wird ja von unten quasi durch den Öldruck immer bespült. Und das macht man mit einem Pfeifenreiniger beziehungsweise mit nicht zu harten Werkzeugen, damit man da nichts kaputt macht. Ich glaube, also die einzige Erklärung für mich ist, dass zu lange kein Ölwechsel gemacht wurde und Ölkohle die Ölleitung verstopft hat. Kommt vor.
Ich muss mir keine Vorwürfe machen lassen.
Nein. Nein, nein. Das waren ja die Vorbesitzer. Ne?
Ja, da waren schon 3,
Na also, da wissen wir, wer es war.
Schönen Sonntag.
Viel Erfolg dabei.
Tschüss.
Okay, tschüss.
Und bald seht ihr euch dann auf den Straßen Brandenburgs, oder so?
Naja, ich glaube nicht. Wenn die Kipphebelwelle trocken läuft.
Sugar Andy.
Patricia, wenn die Kipphebelwelle trocken läuft, dann kommt der gar nicht so weit.
Ach so, naja, aber das ist jetzt schon Toms Ziel, damit dir irgendwie die Allee runterzubrauchen.
Hast du das so zwischen den Zeilen herausgehört?
Keine Ahnung, ich sehe dich da einfach so.
Ah, okay. Siehst du dich auch?
Nee, nur bitte halt mich da raus. Ich sehe mich jetzt gemütlich auf dem Weg nach Hause. Nicht ohne Ihnen zu sagen, dass Sie doch bitte sehr gerne beim Radio 1 Tippspiel mitmachen. Denn heute Abend geht's ja los.
Richtig, im Olympiastadion die FIFA-Frauen-Fußball-Weltmeisterschaft 2011. So heißt sie nämlich offiziell.
Genau. Spiel Deutschland gegen Kanada. Heute Nachmittag ja auch schon das erste Spiel. Aber noch haben Sie die Chancen mitzumachen beim Tippspiel. Einfach www.radio1.de und sich da durchs Tippspiel klicken und einfach mit tippen.
Und wer richtig gut ist, der kann dann vielleicht ins Burgenland nach Österreich fahren. Wer wollte das nicht schon immer, oder?
Wir hören uns am kommenden Sonntag wieder. Da sind wir übrigens draußen live mit dem Radio 1 Bus in Finofurt.
Genau.
Beim Race 61.
Beim Race 61. Obwohl, das ist ja Sonntag, da ist es Race 76. Und das heißt deswegen 76, weil da nur Autos dran teilnehmen dürfen, die vor 1976 gebaut worden sind. Ich bin noch dabei, mir was zusammenzubauen, ja. Aber ich glaube, ich schaff's nicht mehr.
Wieder mal folgen wir also deinem Wunsch und begeben uns dahin, wo die schönen Autos sind.
Heißes Gummi, rauchendes Öl.
Vielleicht sehen wir sie ja da. Bis dahin, Andreas Kessler.
Und Patricia Pantel, macht es gut.
Tschüss. Tschüss.
Die Sonntagsfahrer. Jeden Sonntag von 12 bis 14 Uhr auf Radio 1.